Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Das sind die Themen von heute. Die Bayern LB berät über Finanzspritzen aus dem Bankenrettungspaket. Deutschland und Frankreich wollen massiv gegen Steueroasen vorgehen. Die Büromöbelmesse in Köln zeigt das Hightech-Büro der Zukunft. Die krisengeschüttelte Bayern LB ist die erste Bank, die sich aus der Deckung wagt und Staatshilfe beantragen will. Wie viele Milliarden aus dem Rettungspaket der Bundesregierung nötig sind, um sie zu stabilisieren, darüber berät gerade der Verwaltungsrat. Die Landesbank hat wegen riskanter Finanzspekulationen schon länger große Schwierigkeiten und könnte damit CSU-Finanzminister Huber noch gefährlich werden.
Der bayerische Löwe, er ist kleinlaut geworden. Die Landesbank kämpft mit Milliardenbelastungen und hofft auf Hilfe aus Berlin. Am Nachmittag Krisensitzung des Verwaltungsrats. Der Bankvorstand soll Zahlen auf den Tisch legen. Bayerns Finanzminister Huber, zugleich Chefkontrolleur der Bank, steht seit Wochen unter politischem Druck und fordert die Bayern LB auf, Klarheit zu schaffen.
Wir erwarten jetzt einen Finanzstatus, eine genaue Zahlen über die Belastungen der Bank, aber natürlich auch für den Kapitalbedarf für die nächsten Jahre.
Die Opposition wirft Huber vor, die Risiken der Bank wochenlang verschwiegen zu haben. Wegen der fehlenden Zahlen musste der designierte Ministerpräsident Seehofer die Koalitionsverhandlungen mit der FDP unterbrechen. Die Bayern LB hat sich im großen Stil mit faulen Immobilienkrediten in den USA verspekuliert. Dazu kommen jetzt weitere Risiken in anderen Ländern. Die Landesbank braucht dringend frisches Geld, voraussichtlich in der Größenordnung zwischen 3 und 5 Milliarden Euro.
Manfred Ahlers vor der Bayerischen Landesbank, wo der Verwaltungsrat immer noch sitzt und berät, wie viel Geld man braucht, um die Bank zu retten. Warum dauert das eigentlich so lange?
Nun, Petra, da ist natürlich einiges zu besprechen und die Lage der Landesbank ist einfach so prekär, dass man sich praktisch unter den Schirm des Bundes flüchten muss. Da wird es anderen Banken ähnlich gehen, nur die Bayerische Landesbank musste wohl die erste sein, weil sie unter gewaltigem politischen Druck stand und steht, denn der designierte bayerische Ministerpräsident Seehofer hat ja praktisch die Koalitionsverhandlungen platzen lassen, weil er über die Landesbank völlig verärgert war. Er fühlte sich nicht ausreichend informiert und er hat gesagt, also ohne diese konkreten Zahlen werde ich auf keinen Fall eine neue Regierung bilden. Er will im Grunde genommen die Altlasten der Regierung Huber-Beckstein sozusagen hinter sich lassen. Das wird aber möglicherweise ein frommer Wunsch bleiben, denn es wird erstmal natürlich jetzt um die aktuellen Lücken gehen. Da geht es vielleicht um 5 Milliarden Euro, aber die großen Altlasten in der Größenordnung von 20 Milliarden Euro, die zum Beispiel in Island und anderen Ländern versickert sind, die bleiben noch auf der Tagesordnung und die werden Seehofer noch lange belasten.
Vielen Dank, Manfred Ahlers nach München. Um angeschlagene europäische Unternehmen in Zeiten der Finanzkrise besser zu schützen, hat Frankreichs Präsident Sarkozy die Gründung von sogenannten Staatsfonds vorgeschlagen. Der Staat könnte so Aktien von Unternehmen kaufen und sich an Schlüsselindustrien wie zum Beispiel der Autobranche beteiligen. Damit solle verhindert werden, dass Nicht-EU-Länder die Unternehmen aufkauften, sagte Sarkozy vor dem EU-Parlament in Straßburg. Wenn es dem Unternehmen wieder besser ginge, könne der Staat seine Anteile wieder verkaufen. Um große Summen ging es auch bei einer internationalen Konferenz in Paris, nämlich um das Geld, das in sogenannte Steuerparadiese fließt. Also in Länder und Stadtstaaten wie Liechtenstein und Monaco, die ein striktes Bankgeheimnis haben und wenig Steuern erheben. Die Finanzpraktiken dort sind vielen ein Dorn im Auge. Nicht nur Deutschland und Frankreich drängen auf ein hartes Vorgehen, um Steuerbetrügern auf die Spur zu kommen.
Die Sünder baden in Geld und Glück. Sie haben ihren Reichtum, oft auch unter Umgehung von Gesetzen, in eine Steueroase geschafft. Nach Monaco zum Beispiel oder nach Liechtenstein oder Andorra. Zwergstaaten, die von Steuerflucht leben und die jegliche Auskunft über ihren Finanzsektor verweigern. Deshalb sind sie auf der schwarzen Liste der OECD. Heute in Paris treffen internationale Minister und Experten. Sie wollen eine erweiterte schwarze Liste und sie versuchen, Steuerhinterziehung zu bekämpfen und Europa und weltweit zu koordinieren. Manche Länder freilich sind gar nicht erst erschienen.
Es waren nicht hier Luxemburg, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich. Das wirft ein sehr selbstkritisches Licht auf uns Europäer.
Auch die Schweiz, so Steinbrück, gehöre auf die schwarze Liste. Sie lade Deutsche ein, Steuern zu hinterziehen und sei nicht zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung von Steuerdelikten bereit. Ihr strenges Bankgeheimnis wollen auch EU-Staaten wie Luxemburg und Österreich nicht lüften und locken dazu mit niedrigen Steuern. Milliarden aus Deutschland verschwinden auch in diesen Ländern.
Wenn ich diese Steuern einnehmen würde und wenn die nicht hinterzogen werden würden, dann könnte ich für Sie alle die Steuersätze senken. Oder aber ich hätte Geld für Schulen, für Erziehung, für Infrastruktur, für Forschung und Entwicklung und für die Hochschulen.
Eine strengere Überwachung von Finanzmärkten und Steuerwesen seien geboten und eine konsequente Verfolgung von Steuersündern. In diesen krisengeplagten Zeiten hört das der Bürger sicher gerne.
Noch mehr Einzelheiten und Bilder zu den Steueroasen finden Sie bei uns im Internet unter heute.de. Nach dem gestrigen Anschlag in Afghanistan hat sich Verteidigungsminister Jung erneut strikt gegen einen Abzug der Bundeswehr ausgesprochen. Wenn dort wieder Terroristen ausgebildet würden, wäre dies auch eine Bedrohung für die deutsche Bevölkerung. Bei dem Selbstmordattentat waren 2 Bundeswehrsoldaten und 5 afghanische Kinder ums Leben gekommen.
Die Fahne auf Halbmast in 2 Brücken. Die Soldaten des Fallschirmjägerbataillons 263 trauern wieder um 2 tote Kameraden. Schon vor 2 Monaten hatte das Bataillon einen Soldaten bei einem Anschlag in Kunduz verloren. Der Ort des Selbstmordattentates gestern am frühen Abend. Hier beginnen jetzt die Untersuchungen, um mögliche Hintermänner zu enttarnen. In der Heimat kommt nun wieder die Debatte hoch um den Charakter des Einsatzes. Der zuständige Minister will nicht von einem Krieg reden.
Es ist eben kein Krieg. Es ist eben allein nicht militärisch zu gewinnen. Sondern wir können nur erfolgreich sein, wenn wir sowohl militärische Sicherheit herstellen, als auch zivilen Wiederaufbau und Entwicklung vorantreiben.
Viele Soldaten erleben ihren Einsatz jedoch als hochgefährlich. Wer das Lager verlässt, muss damit rechnen, beschossen oder Opfer eines Attentats zu werden.
Wir haben es mit einem fanatisch kämpfenden Gegner zu tun. Er bestimmt Zeit, Ort und Mittel. Er arbeitet aus dem Hinterhalt heraus. Und das sind Kampfhandlungen, das sind kriegerische Handlungen.
Der Grund dafür sei der Krieg der Amerikaner in Afghanistan, sagen die Grünen und fordern eine Abgrenzung.
Unser Einsatz hat nichts mit einer Aufstandsniederschlagung zu tun, nichts mit einer Gegnerbekämpfung zu tun, sondern unser Einsatz, der Einsatz der ISAF, an dem die Bundeswehr beteiligt ist, ist ein Einsatz, der den Aufbau in den Mittelpunkt stellt.
Morgen werden die beiden toten Soldaten nach Deutschland übergeführt.
Bahnreisende brauchen in diesen Tagen starke Nerven. Zusätzliche Sicherheitskontrollen an rund 130 ICE-Zügen wirbeln die Fahrpläne durcheinander. Und das noch bis zum Ende der Woche. Auch heute hat die Deutsche Bahn viele Verbindungen gestrichen, so wie hier auf der Strecke Köln-Frankfurt am Main. Hintergrund ist der Achsbruch bei einem ICE im Juli. Der Hochgeschwindigkeitszug war in Köln entgleist. Erst vor einigen Tagen wurde wieder ein Riss in einer Radsatzwelle gefunden. Zu viele Schüler scheitern in Deutschland schon dann, wenn es eigentlich erst losgeht. Und später fehlen sie dann als Fachkräfte. Die sogenannten Risikoschüler sollen morgen im Mittelpunkt stehen, wenn Bundeskanzlerin Merkel zum Bildungsgipfel ruft. Da will man beraten, wie man diese besser fördern kann, damit Industrie und Handwerk auf gut ausgebildeten Nachwuchs zählen können. Die Computerbranche braucht ihn besonders.
140 offene Stellen plus 60 freie Ausbildungsplätze. So hört sich Fachkräftemangel in der Praxis an. Beim IT-Unternehmen Computer Center sind sie ständig auf der Suche nach Spezialisten. Denn Nachwuchsförderung im IT-Bereich wurde bislang vernachlässigt.
In Summe haben wir es verpasst, damals, als wir erkannten, dass die Studienzahlen runtergingen, aktiv zu werden und junge Menschen für die IT-Branche zu begeistern.
Computerausbildung an Schulen, Stipendien für IT-Studierende, Weiterbildungsmaßnahmen und erleichterte Quereinstiege sollen da Abhilfe schaffen. Die Bitkom, der Dachverband der IT-Branche und der Verband der deutschen Ingenieure stellten heute in Berlin ihren Plan vor, wie IT-Berufe attraktiver gemacht werden können.
Wir sind ein Wissensland, wir sind ein Engineering-Land. Diese Disziplinen hat Deutschland international erfolgreich gemacht. Und wir dürfen dieses hohe Gut jetzt einfach nicht verschenken, sondern wir müssen es erhalten und weiter ausbauen.
So der Plan, doch viele der Studierenden an der Humboldt-Universität Berlin sagen zu Semesterbeginn etwas anderes.
Ich habe kein Interesse an Computers und ja, Technologie und alles, solche Sachen.
Ich habe mein Studienfach jetzt nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gewählt, sondern nach persönlichen Interessen, weil man es ja auch zu Ende machen will.
Ja, IT-Wissenschaft, so technisch, naturwissenschaftlich, habe ich nicht so den Finger für. Deswegen lieber dann etwas, wo ich denken muss und diskutieren kann.
Das Bildungssystem kann den Bedarf an technischen Berufen momentan nicht decken. Dabei haben Berufe in der IT-Branche Zukunft. Nur es muss sie jemand machen wollen.
In Italiens Grundschulen wird künftig einiges anders. Kinder von Ausländern sollen getrennt von italienischen Schülern unterrichtet werden. So hat es das Abgeordnetenhaus in Rom jetzt beschlossen und damit eine Welle der Empörung ausgelöst. Die Opposition spricht von einem unglaublichen Vorhaben. Von der neuen Regelung betroffen sind Migrantenkinder, die unzureichend Italienisch sprechen.
Im Chor der Iqbal Masi-Schule in Rom singen sie zusammen, ganz selbstverständlich, ausländische und italienische Kinder. Mit einer Notte Bianca, einer Nacht des Protests, drückten Eltern, Schüler und Lehrer aus, dass sich daran auch nichts ändern soll. Die Pläne sind ein scharfer Angriff auf unser System, weil kein Dialog zugelassen wird. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse über Zweisprachigkeit besagen doch gerade, wie wichtig das Eintauchen in eine andere Sprache ist. Doch nach den Plänen der Rechtsregierung sollen Kinder, die nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, in separate Klassen gehen und da nicht nur Italienisch lernen, sondern auch Respekt für die Traditionen und die moralische und religiöse Andersartigkeit eingepaukt bekommen. Ich bin Ausländerin und lebe seit 5 Jahren hier. Ich wurde sehr gut integriert und habe mich deswegen sofort eingelebt. Es wäre nicht richtig, wir müssen denjenigen helfen, die nicht Italienisch sprechen können. Trotz des landesweiten Protests, trotz Vergleich mit Apartheid, bleibt die Regierung bei ihren Plänen. Das ist keine Beleidigung und das ist nicht, um Kinder in ein Ghetto abzuschieben. Das alles soll ihnen helfen, sich in die neue Welt, in der sie leben, zu integrieren. Heuchelei, sagen Eltern, Lehrer und die Opposition. Denn noch ist völlig unklar, wie lange die Ausländerkinder in eigene Klassen gehen sollen.
Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich in Deutschland weiter geöffnet, mehr als in den meisten anderen Industrieländern der Welt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Demnach sind hierzulande nicht nur die Einkommensunterschiede in der Bevölkerung größer geworden, auch der Anteil armer Menschen stieg in den Jahren 2000 bis 2005 schneller als in anderen Ländern der OECD. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und Kinder. Wer arm ist, ist häufig auch arbeitslos. Und dann ist die Gefahr am größten, in die Schuldenfalle zu tappen. In Deutschland sind nach neuen Schätzungen etwa 3 Millionen Haushalte überschuldet. Das heißt, sie können über einen längeren Zeitraum Lebenshaltungskosten, Raten und Rechnungen nicht mehr bezahlen. Weil es weniger Arbeitslose gibt, ist die Zahl der Privatinsolvenzen immerhin leicht rückläufig.
Peter Kaisers Schuldnerkarriere umfasst gleich mehrere Schubladen. Offene Rechnungen, Mahnbescheide, Gerichtskosten. Nach der Scheidung wurde er arbeitslos, vorhandene Kredite konnte er plötzlich nicht mehr bedienen. Stattdessen kamen ständig neue Schulden hinzu.
Ein Überziehungskredit, dann war ich bei einer Rechtsberatung, da sind Schulden entstanden, weil der wollte 60 Euro haben pro Stunde da. Dann hat man, die Scheidungskosten waren damals.
Das Statistische Bundesamt hat erstmals Hauptauslöser für private Schuldnerkarrieren ermittelt. Demnach ist wie bei Peter Kaiser die Arbeitslosigkeit häufigste Ursache. Scheidung oder Tod des Partners sind in gut 13% der Fälle ausschlaggebend. Bei knapp 10% geht eine Erkrankung oder ein Unfall der Überschuldung voraus. Stark bedroht zudem Alleinerziehende. Letzter Ausweg, oftmals die mit vielen Auflagen verbundene Privatinsolvenz. Die Anzahl der Neuverfahren könnte dabei nach Jahren des rasanten Anstiegs 2008 wieder leicht zurückgehen. Allerdings warnt man in den Beratungsstellen davor, diesen Trend auf weniger hilfsbedürftige Schuldner zurückzuführen.
In Bundesländern werden Finanzierung von Beratungsstellen runtergefahren. Das heißt, also, wenn ich weniger Geld kriege, kann ich auch weniger leisten. Ich kann entsprechend weniger Schuldner beraten.
Peter Kaiser wurde beraten. Er strebt trotz eines neuen Jobs die Privatinsolvenz an. Denn als Reinigungskraft verdient er netto nur rund 1.000 Euro. Zu wenig, um die 30.000 Euro Schulden komplett abzustottern. So hofft er, durch das Verfahren nach 6 Jahren schuldenfrei zu sein.
Bunte Wände, Hightech-Tische und Stühle, die sich zu einem Trainingsgerät umfunktionieren lassen. So ähnlich könnte bald auch Ihr Arbeitsplatz aussehen, zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Büromöbelhersteller geht. Die präsentieren gerade in Köln auf der OrgaTech ihre neuesten Kreationen. Und so viel steht fest, die Zeiten des mausgrauen Büroalltags sind vorbei.
Sein eigener Stuhl haut ihn immer wieder um. Er ist mehr als nur eine Sitzgelegenheit. Der Stuhl ist auch ein Fitnessgerät und er bietet die Möglichkeit für ein kurzes Nickerchen. Gebrauchsanweisung sitzen. Die Messebesucher in Köln erkennt man vor allem an den monotonen Bewegungsabläufen. Rund 18 Millionen Menschen arbeiten im Büro. Die Hersteller suchen ständig den idealen Bürostuhl. Dieses Modell soll dank Rückenmassage die Sauerstoffzufuhr im Gehirn verbessern.
Ich denke schon, dass durch diesen Komfort, diesen Wohlfühlfaktor und die Einstellungsmöglichkeiten, die an dem Stuhl vorhanden sind, da irgendwas im Körper passiert.
Früher hatte ich auch einen ganz arg schlimmen Arbeitsplatz und dann hatte ich immer Rückenprobleme und Kopfschmerzen und dachte ja nie, dass es am Stuhl liegen kann.
Auf der Büromöbelmesse geht es vor allem um den Wohlfühlfaktor. Menschen sollen arbeiten, dabei aber trotzdem auch relaxen können. Großraumbüros sind weiter im Trend. Farben und motivierende Düfte sollen die Sinne anregen, neue Impulse geben und die Technik das Ganze bequem machen.
Die Büros müssen emotional aufgewertet werden, damit die Menschen einfach mehr Freude haben am Arbeiten und damit ganz automatisch produktiver werden, auch zum Wohle der Unternehmen.
Hightech am Arbeitsplatz bietet dieser Tisch. Ein riesiger Multi-Touchscreen dient als Infocounter. Eine weitere Neuheit, ein Tisch, an dem der Boss per Lichtsignal zum Wortbeitrag auffordern kann. Klar, bei Rot sollte man sich lieber zurückhalten.
Heute hat es schon im Norden geregnet. Morgen ist der Süden dran. Mehr dazu gleich von Günther Thiersch. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka. Wann ist ein Krieg ein Krieg? Der Streit um den Afghanistan-Einsatz. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Guten Abend. Der Regen wird bei uns jetzt noch länger hängen bleiben. Erst am Donnerstag wird es dann wieder etwas freundlicher werden. Ja, dieses Regenband quer über Deutschland hat seine Langsamkeit entdeckt, denn es kommt kaum noch nach Osten voran. Erst morgen Nachmittag lässt der Regen in der Mitte Deutschlands nach und dann fängt es auch an den Alpen an zu regnen. Heute Nacht haben wir den massiven Regen quer über Deutschland, immer wieder von Frankreich. Neue Regenwolken schieben sich quer über Deutschland bis zum südlichen Brandenburg oder bis zur Oder. Im südöstlichen Bayern, na, da funkeln noch die Sterne und auch im Norden bleibt es trocken. Und da wird es dann deutlich kühler als in der vergangenen Nacht. 5 bis 8 Grad sind es morgen früh. Etwas milder bleibt es im Südosten. Da haben wir die Restwärme sozusagen. Denn morgen geht es dann noch mal rauf bis auf 16 Grad. Sonst ist es eindeutig kühler, 8 bis 12 Grad etwa. Und das Wetter bringt uns an der Nordsee ab und zu Regenschauer. Sonst aber ist es in Norddeutschland meist trocken mit Sonnenschein im Westen. Dann allerdings Berlin, südliches Brandenburg regnet es. Über den Mittelgebirgen, Erzgebirge und dann auch nördliches Bayern, Baden-Württemberg. Und das Ganze zieht nach Süden. Abends regnet es dann auch an den Alpen. Aber es wird ja trockener. In den nächsten Tagen fällt kaum noch Regen. Die Sonne kommt raus. Höchstens mal am Freitag gibt es ab und zu noch Schauer. Ich wünsche einen schönen Abend und machen Sie es gut.